Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid in dieser neuen Folge von Feinkost. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert. Und weil es ja nun endlich langsam wieder warm wird, schauen wir mal hinter die Kulissen und wollen erfahren, wie man die wohl beliebteste Süßigkeit des Sommers herstellt. Und wie man es schafft, in Zeiten von Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit und so weiter eine eigentlich total unvernünftige Süßigkeit zu verkaufen.
Ja, vielleicht haben Sie es jetzt auch schon erraten. Die Rede ist dabei natürlich von Eis. Und dafür sind wir heute in einer der beliebtesten Eisdielen der Stadt, dem Jones in der Goldstraße in Berlin-Schöneberg. Und betrieben wird das Ganze von Gabriel Jones und von Jan Diekmann. Und die beiden sind jetzt bei uns. Nein, also eigentlich sind wir bei den beiden. Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Ihr habt ja total viele besondere Sorten im Angebot. Ist es nicht aber eigentlich so, dass die Leute dann doch eher auf Klassiker stehen, also so Erdbeer und Vanille?
Grundsätzlich schon. Das kann man schon sagen. Also die Bestseller bei uns sind schon so eher die klassischen Sorten, also Schokobrownie tatsächlich. Und wenn dann die Erdbeere auch irgendwann wieder bei uns ist, wird auch die Erdbeere wieder sehr, sehr gut funktionieren. Allerdings sind die Kunden auch immer auf der Suche nach was Neuem und also Black Sesam zum Beispiel ist so eine Sorte, da ist man merkt dann richtig, dass die Leute danach fragen und genau. Aber grundsätzlich hast du schon recht, die Bestseller sind über das Jahr gesehen schon eher die klassischen Sorten. So.
Den schwarzen Sesam habe ich auch sofort probiert, als ich den auf eurer Karte gesehen habe. Wir fragen euch das deswegen, weil es in den USA einen berühmten Eishersteller gibt, der sich darüber geärgert hat, dass die Leute immer Erdbeereis wollen, egal welche verrückten Sorten er sonst herstellen. Und der hat ein Buch rausgebracht mit Eisrezepten, wo das Erdbeereisrezept heißt Here's your damn strawberry ice cream. Also hier ist euer verdammtes Erdbeereis. Das scheint also ein internationales Problem zu sein. Aber andererseits, Erdbeereis ist ja auch lecker.
Erdbeere ist nur 3 Monate. Mai, Juni, Juli. Und dann das ist vorbei.
Okay, weil ihr das nach Saison macht.
Ja, genau.
Ja, das ist ja auch selten, ne? Also das spricht ja für euren Qualitätsanspruch hier. Also ihr benutzt wirklich echte Erdbeeren?
Wir verwenden frische, also wenn wir eine Erdbeerlieferung bekommen, dann kommen hier, weiß ich nicht, 50, 60 Kilo Erdbeeren. Die müssen geputzt, gewaschen, verarbeitet werden. Genauso ist es mit beispielsweise Rhabarber oder den Blutorangen. Die kommen auch und die werden gepresst. Und also das ist ja tatsächlich saisonal und frisch.
Wissen die Leute das denn zu schätzen?
Ja, eindeutig. Also man, ja, auf jeden Fall. Also man sieht es auch, deswegen versuchen wir durch diese offene Küche so eine Transparenz da herzustellen. Man sieht es und man schmeckt es auch einfach. Also man, ja, also das wissen die zu schätzen und das, ja, eindeutig.
Also ich finde, bei Erdbeereis schmeckt man es krass. Meine Mutter hat früher im Sommer manchmal Erdbeereis gemacht und sonst hatten wir halt nur das Eis aus der Tiefkühltruhe und das waren wie zwei unterschiedliche Lebensmittel. Mhm. Also man hat gar nicht, man konnte es gar nicht miteinander vergleichen.
Es hat ja, so Eisläden haben ja so einen totalen Trend irgendwie oder so eine Aufwertung erfahren, jetzt gerade in Berlin, aber ich glaube auch in anderen Großstädten weltweit. Liegt es auch daran, dass man sich da qualitativ auch orientiert hat an dem, was sonst so State of the Art ist? Eben, man schaut irgendwie, dass es regional ist, dass man wirklich frische Produkte verwertet? Oder was glaubt ihr, woher kommt so ein bisschen dieser Eishype?
Das geht nicht nur um Eis, ich glaube. Alle Restaurants und Coffeeshops und sowas, sie versuchen wirklich bessere Produkte zu benutzen.
Mhm. Ja, ich glaube auch das Bewusstsein der einzelnen Gastronomen, nenne ich das jetzt mal, oder Röster, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert. Ne? Und es gibt auch immer mehr eine Nachfrage danach. Also die Leute, die achten da drauf, was sie essen. Und genau, also das denken wir schon, dass das so eine globale, und da ist natürlich dann auch das Eis-Business, nenne ich es jetzt mal, das ist davon auch nicht ausgenommen. Ne? Das ist auch da wird dann wirklich tatsächlich mehr auf Qualität geachtet. Und es ist, genau, das stimmt auch. Und es ist tatsächlich, es wird auch immer schwieriger, irgendeinen Mist zu verkaufen. Ne? Also die Leute werden, und das ist eben genau dieses Bewusstsein, was geschärft wird, die werden da sensibler. Man kann eben nicht mehr, oder es ist schwieriger geworden,
War euch das klar, als ihr habt im Juni 2016 ja eröffnet und hattet vorher schon so ein bisschen Erfahrung im Eis, in der Eisherstellung und im Verkauf? Also Gabriel ist ja mit ihrem, mit dem Truck. Ich dachte auch, der steht hier noch irgendwo. Aber der ist nicht mehr
der,
da, oder?
Der steht, also der Truck steht hier ein bisschen weiter in der Straße hoch auf, auf dem Parkplatz, ja.
Genau, und aus dem raus hast du ja schon eine Weile lang das Eis vorher verkauft. Ob euch das damals so klar war, was der, also dass die Leute auch so anspruchsvoll gegenüber Eis sind?
Also ich persönlich habe mir die Frage gar nicht gestellt, ob uns, also ne, ob die Leute, wir produzieren das Eis schon immer so. Mhm. Also, oder Gabriel produziert, Gabriel ist gelernte Patissier. Das Eis wird schon immer so produziert. Die Frage habe ich mir so genau gar nicht gestellt, ob das dann auch wirklich tatsächlich irgendwie den Ansprüchen oder dem der Bewegung der Zeit irgendwie mitgeht, ne?
Aber sowas überlegt man sich doch schon, oder? Also ich meine, wenn man so ein Business muss man ja machen heutzutage, ja. Man muss es ja wirtschaftlich auch mal so durchspielen, schauen, so was ist vielleicht auch so ein unique selling point. Also es gibt ja schon viele Eisdielen, die auch qualitativ hochwertig sind in der Stadt. Also was war so die Überlegung, dass ihr dann dachtet, ja okay, das machen wir auch noch, weil der Absatz, also das kriegen wir irgendwie hin, das wird sich tragen.
Ich glaube, am Anfang, man macht nicht sowas. Nee? Wir haben nur gemacht, was wir wollten und dann, das hat funktioniert. Und danach, wir haben nur überlegen,
ja. Ja, das ist, also klar überlegt man sich das und man guckt auch, okay, kann das funktionieren wirtschaftlich, aber wir überlegen uns nicht, oder wir haben uns nicht überlegt, ja, wenn wir das Eis jetzt so produzieren, funktioniert es. Wenn wir jetzt so viel Erdbeer reinmachen, dann haben wir weniger Marge, aufpassen. Wir machen einfach das, worauf wir Lust haben, ne? Jetzt mit, also im Laden war, denke ich, die beste Entscheidung, auch was dieses Alleinstellungsmerkmal, was du gerade angesprochen hast, betrifft, sind unsere hausgemachten Eishörnchen. Das ist völlig klar. Das hat das Ganze so schnell ins Rollen gebracht. Also das ist klar. Das ist dann einfach nochmal, klar gibt es sehr hochwertiges Eis. Das setzt dem Ganzen aber nochmal echt irgendwie die Spitze auf. Also das ist immer echt wirklich das i-Tüpfelchen, ne?
Ja, man merkt es auch. Also als ihr hier aufgemacht habt, hier war ein Café, ich wohne hier gegenüber. Und hier war vorher ein Café drin, glaube ich. Und als es zugemacht hat, habe ich mich gefragt, okay, was kommt hier jetzt als nächstes hin? Dann habe ich da gesehen Jones und Eis. Und dann habe ich gedacht, Eis, weil ich mag nicht so gerne Eis. Das ist ja langweilig. Und dann habt ihr aufgemacht und es wehte so ein Geruch von gebackenen, karamelligen Teig durch die Straße. Und ich dachte so, Dann bin ich mal reingegangen und gedacht, okay, ihr macht hier was anders. Und es ist tatsächlich so, also ist immer peinlich, aber ich will hier nicht so schamlos Werbung machen, aber ich mag euer Eis wirklich und das ist selten. Ich gehe nie in Eisdielen, aber hier gehe ich hin. Und ich glaube, es liegt daran, dass irgendwas ist an eurem Eis schon auch anders. Also du hast gerade von der Qualität gesprochen und so weiter. Ich frage mich, liegt das auch an der Rezeptur?
Es ist einfach intensiver, ne? Also wenn wir Erdbeersorbet machen zum Beispiel, dann sind nicht 50% Erdbeeren drin, sondern sind einfach mal, weiß nicht, zwischen 60% und 70% drin. Gabriel kann das noch viel besser erklären.
Ja, ich versuche. Für der Orangensorbet zum Beispiel, wir benutzen kein Wasser. Das ist nur der Orangensaft und Zucker. Normalerweise, der Rezept ist, 70% Orangensaft, 30% Wasser. Das kostet mehr, aber wir benutzen nur Orangensaft. Und das ist für die meisten Sorbet so. Und auch kannst du erklären, vielleicht der Textur von das Eis. Das ist richtig.
Da ist was mit der Textur.
Es gibt keinen Luft fast.
Das ist, genau. Das ist auch ein großer Unterschied zu den anderen Eismachern. Unser Eis ist super kompakt und intensiv. Ja. Wenn du die Kugel Eis in der Waffel hast, die merkst du vom Gewicht her. Das ist, also da ist. Ja, da ist keine Luft drin. Das ist einfach genauso wie unsere Becher. 450 Milliliter sind 470 Gramm. Ja, also das ist, und das macht diesen Unterschied auch aus.
Das ist ja interessant. Das heißt, ich könnte jetzt in den Supermarkt gehen und so eine Packung nehmen und schauen, wie der Unterschied ist zwischen Milliliter und Gramm?
Ja, klar.
Aha, cool. Also das heißt, da ist mehr Luft drin. Ich meine, das ist ja so aufgeschlagen manchmal, ne?
Nein, durch diese Turbinen und durch diese Zusätze, die du ins Eis machst, bindet es die Luft da drin. Also jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt.
Mit viel Emulgator auch.
Genau, also mit viel Emulgatoren. Und im Supermarkt 1000 Milliliter sind dann wahrscheinlich 375 Gramm letztendlich oder 400 Gramm. Also das ist extrem der Unterschied. Der ist wirklich extrem.
Okay, das war mir nicht klar.
noch ein Unterschied, was natürlich die Arbeit auch wieder verkompliziert in der Produktion, ist, dass in fast jedem Eis, was wir haben, Stückchen drin sind. Mhm. Also Vanille-Cookie-Dough-Schoko-Brownie, Banana-Schoko-Marshmallow.
Oder die neue Sorte Earl Grey Shortbread.
Earl Grey Shortbread, also ne, und das wird eben auch alles hier vor Ort produziert. Und
das Shortbread, und also das macht ihr alles selbst, alles was
komplett,
da reinkommt?
Alles komplett. Wir kochen die Marmelade ein, wir machen die Marshmallows selber, also komplett alles.
Wir müssen uns auch heute ja so ein bisschen zeitlich ranhalten, weil gleich ab 10 Uhr, ihr öffnet erst um 12, aber genau. Ab 10 Uhr gibt es hier einen Waffel-Workshop, ne, hast du erzählt.
Genau, wird Waffeltraining gemacht, dann wird gezeigt, wie man die Waffeln backt.
Das ist also auch nicht so unkompliziert, wie man denkt. Mhm. Einfach Teig in die Waffeleisen rein. Die stehen ja hier schon 3 Stück, sind auch an dem Eistresen neben den Eissorten. Sondern, was ist das, kannst du schon mal so ein bisschen spoilern, was ist daran das Komplizierte? Oder
also der Arbeitsablauf ist schon relativ einfach. Ne? Teig rein, Waffeleisen zu und warten, bis sie fertig ist im Prinzip. Aber was das Komplizierte ist, ist, dass die Form richtig, die wird manuell von Hand gedreht. Und deswegen lässt es natürlich einen Spielraum für Fehler. Ja, und deswegen muss man genau zeigen, welcher Winkel angesetzt werden muss und so weiter und so fort, dass halt wirklich tatsächlich die richtige Formgröße rauskommt.
Und woher weißt du das alles? Weil du hast schon gesagt, Gabrielle ist gelernte Patissiere, aber du hast das von Gabrielle alles gelernt oder ist das viel Learning by Doing?
Also die Waffelgeschichten, das ist Learning by Doing, das haben wir uns angeeignet. Ich bin gelernter Restaurant- und Hotelfachmann. Wir teilen uns das auch auf hier im täglichen Geschäft. Also Gabrielle ist für die Produktion und das Eis zuständig und ich bin hier vorne für das Personal und Büro und diese ganzen Geschichten, das mache ich.
Interviews,
genau. Also so eine Geschichte, das machen wir, sowas übernehme ich dann, ja.
Ich muss mal eine dumme Frage stellen. Wieso steht das eigentlich alles auf Englisch da? Also wieso sind eure Sorten auf Englisch?
Das ist eine Frage, die in regelmäßigen Abständen kommt. Also grundsätzlich heißt der Laden ja Jones Ice Cream. Das ist auf jeden Fall schon mal... Es ist ja nicht Müllers Ice Cream, Müllers Eis oder sowas. Ne? Und dann ist es gewiss auch ein bisschen auf die Anfänge von Gabrielle zurückzuführen, wo sie nach Deutschland gekommen ist und wo die deutsche Sprache vielleicht noch nicht so präsent war, wie sie vielleicht heute ist. Und dann in der Entwicklung des Unternehmens haben wir uns dann, auch was die Kommunikation auf den, in den sozialen Kanälen angeht, haben wir uns für die englische Sprache entschieden, weil man einfach... Ja, man erreicht einfach mehr Leute mit Englisch. Das ist einfach so.
Ja gut, es ist ja auch Berlin, es ist ein internationales Publikum.
Das kommt noch dazu.
Ich dachte nur deswegen, also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ihr macht amerikanisches Eis.
So, und das ist eben auch noch ein Punkt. Wir machen amerikanisches Eis, wir machen kein Gelato, ne, wir machen amerikanisches Eis.
Das ist amerikanisch.
Das ist amerikanisches.
Das heißt, es ist Sahne drin, es sind aber keine Eier?
Keine Eier drin, ist eifrei. Es ist American Ice Cream, ja.
Okay, ach so, das amerikanische Eis ist dann auch viel, ich sag mal, schwerer, oder? Ja. Es ist italienisch.
Kompakter.
Und in Amerika darf man nicht das Eis Eiscreme nennen, wenn es gibt nicht mindestens 12% Sahne.
Ah, Cream.
Cream.
Ja, klar.
Oder Fett. 12% Fett. Und hier in Europa, das Durchschnitt ist mehr 9%.
Ah, okay.
Hier bei uns, das ist 12-13%.
Das ist ja auch interessant, dass man, die Leute sind ja ziemlich gesundheitsverrückt heutzutage und dass man mit solchem Eis, also das dann auch noch fetter ist, ne, dass dann trotzdem die Bude eingerannt wird anscheinend. Mhm. Also merkt ihr das? Müsst ihr glutenfreie Waffeln anbieten? Braucht ihr veganes Eis?
Also diese vegane Geschichte, das ist eventuell für die Zukunft was, das muss man mal gucken, glutenfreie Waffeln? Ja. Nee, noch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt täglich damit bombardiert werden mit der Frage, das kommt ab und zu mal die Frage, ist auch absolut berechtigt, aber noch nicht, nein.
Naja, man geht ja auch nicht in den Eisladen, um sich gesund zu ernähren, ne? Also.
Nö, aber so eine Lebensmittelunverträglichkeit, also laktoseintolerant kann man ja schon sein und trotzdem genau. Lust auf Eis haben. Aber genau. Kann man dann die Sorbets
absolut.
Zum Beispiel essen?
Ganz genau.
Okay, also das heißt, die genügen dann, also wie ist denn ein amerikanischer Eiscreme im Fruchtbereich herzustellen? Es wird ja dann nie sowas Sorbetartiges, oder? Wenn immer Cream mit drin sein muss. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, es gibt diese Blueberry Cream, das wir machen, oder Strawberry and Buttermilk. So, es gibt tatsächlich Milch und Sahne drin, aber die Sorbet, es gibt in Amerika kein Sorbet.
Genau, das meine ich.
Gar nicht. Nirgendwo habe ich das gesehen. Und hier, ich finde, das ist super, die Sorbet zu arbeiten. Es gibt schöne Früchte, dann warum nicht? Aber wir haben am Anfang nicht gemacht in der Truck. Es gab nur 12 Sorten.
Ich möchte noch mal auf Vanille zu sprechen kommen. Euer Vanilla Cookie Dough Eis ist besonders gelobt worden für den Vanillegeschmack. Und Vanille ist ja auch eine der wichtigsten Eissorten überhaupt. Also da stehen einfach viele Leute drauf. Es ist auch die Grundlage von vielen Eismischungen. Aber viele Leute wissen gar nicht mehr, wie echte Vanille schmeckt, weil sie an Vanillin gewöhnt sind. Und ich frage mich, ihr macht es ja mit echter Vanille, ne?
Absolut, ja.
Ja, ist das viel aufwendiger?
Das ist ein bisschen aufwendiger. Man muss die Vanilleschotten vorbereiten, aber nicht so aufwendiger. Aber der Kost von das Eis ist viel, viel teurer.
Mhm. Vanille wird ja auch immer teurer, ne? Weil die, also es gab Missernten und auch wegen des Klimawandels und die Preise sind gestiegen seit 2014, habe ich gelesen. Ja, merkt ihr das im Eisgeschäft?
Wir haben in 2014 angefangen mit 80 Euro pro Kilo und das liegt heute bei 600
Wahnsinn.
Euro netto pro Kilo.
Wow.
Für ein Bourbon Vanille.
Apropos Klimawandel, der letzte Sommer in Berlin war ja wahnsinnig heiß. Das heißt, euer Laden war entsprechend voll. Habt ihr da 24-Stunden-Schichten geschoben? Konntet ihr noch schlafen?
Ja, wir konnten noch schlafen. Wir haben ja mittlerweile auch wirklich gute Unterstützung hier, die uns sowohl in der Produktion als auch hier vorne im Verkauf helfen. Also natürlich war das ein extrem intensiver Sommer. Aber wir konnten noch schlafen, das war alles gut. Aber das war wahnsinnig.
Das macht alles viel einfacher zu organisieren, wenn da Sonne scheint jeden Tag.
Mhm. Okay, dann wisst ihr Bescheid, dass heute kommt der Ansturm, ja?
Brauchst dir keine Fragen mehr stellen. Also, ne, es ist tatsächlich so. Also du musst nicht gucken, oh, heute regnet es, wie sieht es mit dem Personal aus und so weiter. Du weißt, die Sonne scheint. Es ist von der Kalkulation ist es viel einfacher zu managen.
Eine Eisdiele zu haben, ist aber ja ein Sommerjob, denke ich mal. Macht euch der Sommer noch Spaß oder wisst ihr, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, jetzt schuften wir erstmal ein paar Monate?
Nee, super. Super, also nee, der Sommer macht uns sehr, sehr viel Spaß, absolut.
Und was macht ihr im Winter?
Die letzten Jahre haben wir uns immer ein bisschen erholt, es gibt immer was zu tun, ne? Ein bisschen Urlaub machen wir dann auch, aber es gibt immer wieder was aufzuarbeiten und wir bauen auch immer um, also ne, versuchen immer zu optimieren in der Küche oder der Truck oder irgendwas ist immer zu machen. Und dann geht es auch im Januar, Februar wieder los, dann wird Personal gesucht.
Also es ist nicht so, dass ihr den Sommer durcharbeitet und im Winter seid ihr dann auf irgendeiner Insel und ruht euch aus?
Das wäre schön, aber nee.
Also habe ich mir das vorgestellt.
Dann hättest du auch einen eigenen Eisladen aufgemacht, oder?
Ja, vielleicht nicht hier in Konkurrenz zu euch, das wird dann schwierig. Ja. Esst ihr denn selber noch Eis?
Also ich ja, wir probieren sehr viel, aber ich esse schon jeden Tag so meine Kugel.
Was ist deine Kugel?
Banane, Schoko, Marshmallow.
Okay.
Woher kommt denn die Inspiration? Also wenn Gabrielle, du entwickelst ja dann schon, also oder ihr macht es zusammen, aber Gabrielle hat ja schon so ein bisschen den Hut auf. Also woher kommt die Inspiration für neue Sorten? Ist es oft, dass Leute auch sagen, oh, ich habe da das und das gegessen oder das wäre doch eine Idee oder keine Ahnung, woher kommen deine Ideen?
Das kommt nur von der Erfahrung.
Und dann auch was gut funktioniert zum Beispiel, ja. Meinst du? Geschmacklich?
Mhm. Und dann auch im Kopf. Ich überlege.
Die ganze Zeit?
Die ganze Zeit. Ja. Und dann, wenn der Prozess von Überlegung ist vorbei, dann ich versuche zu machen, kleine Menge. Wenn der kleine Menge passt, größere Menge. Und dann wir probieren alles zusammen.
Mhm. Gab es mal eine Sorte, wo du dachtest, oh, ist eine super Idee, aber hat gar nicht funktioniert?
Ja, wahrscheinlich, ja. Der Crémant Sorbet.
Ja, hört sich aber lecker an.
Ja, aber nein. Das schmeckt wie ein, was ich gemacht habe bis heute, das schmeckt einfach mit einem Crémant zu süß und ohne Luft mehr, ohne Sprudel mehr.
Ach so, okay.
So ein abgestandener Sekt.
Was ja nämlich aber eigentlich ganz lecker ist, und daran musste ich gerade denken, als du es erzählt hast, so Zitronen, ist glaube ich so ein Jamie Oliver Rezept, da kann man so Zitronensorbet gießt man auf mit Cremant.
Ja, das ist gut. Ja.
Das ist richtig lecker, aber da hat man natürlich auch nicht die Schwierigkeit, dass die Kohlensäure verloren
geht.
Genau, Also die Länder unterscheiden sich ja schon so ein bisschen in ihrem Eiskonsum, würde ich sagen. Also wer in Italien war oder auch in Spanien, da ist, glaube ich, in jeder größeren oder auch kleineren Stadt gibt es einen riesen Ansturm auf die Eisdielen, wie eben mittlerweile auch in Berlin. Wie ist es in Nordfrankreich, wo du herkommst, Gabrielle? Sind die Leute da auch so eisverrückt?
In Frankreich sowieso nicht wirklich.
Nee, ne?
Nee.
Woran liegt das, glaubst du?
Keine Ahnung. Ich glaube auch, in Italien und in Spanien, sie essen weniger als die Deutschen.
Ja?
Ja. So hier, wir liegen bei 7% in Deutschland, nur 5 in Frankreich und 7 Kilo, ja, sorry.
Ach so, 7 Kilo, Kilo pro Kopf und ja. pro Jahr, oder? Ah ja, okay. Und bist du deswegen, haben die Leute dich komisch angeguckt, so vielleicht deine Familie auch in Frankreich, als sie gesagt haben, du willst jetzt Eis machen, fanden die das lustig?
Oh nein, nein. Ich glaube nein.
Okay.
Ich habe in Paris angefangen mit Eis und dann ich habe Jan getroffen und das war okay, weder Paris oder Berlin und Paris war schon voll mit Eis, Bäckerei, Pâtissier und hier in Berlin vor 6 Jahren, es gab nicht viel und es war eine gute Gelegenheit.
Und wie seht ihr das jetzt, wenn immer neue Eisdielen eröffnen? Habt ihr da, also seht ihr da schon so ein bisschen auch so eine Konkurrenz? Seht ihr euch in Konkurrenz zu denen? Und geht ihr da vielleicht auch manchmal so heimlich undercover mit Hut und Sonnenbrille hin?
Also das machen wir auf jeden Fall. Wir probieren auf jeden Fall jede neue Eisdiele und so weiter, das probieren wir schon aus. Oder gucken uns das zumindest an. Aber wir, also klar ist es, also wenn du es so siehst, ist es schon eine Konkurrenz, ne? Und man muss da auch aufpassen. Aber letztendlich ist es ja so, der Konkurrenz belebtes Geschäft, war schon immer so. Und man muss einfach besser sein. Und genau.
Wir haben jetzt viel von amerikanischem Eis geredet und von italienischem Eis. Gibt es denn auch deutsches Eis? Oder gibt es französisches Eis?
Die Deutschen und die Franzosen, sie benutzen Eigelb im Eis.
Ah.
Die meisten, ich glaube. Ja. Und die Gelato in Italien gibt es ohne Eigelb. Grundsätzlich.
Und was macht das Eigelb?
Das macht eine schöne Emulsion. So, das ist ein bisschen einfacher zu machen, aber ich mag das Geschmack.
Du magst den Eigeschmack, ne?
Nein. Ah.
Deswegen verzichtet ihr da drauf, ja?
Ja, genau.
Okay, verstehe. Du hattest noch so eine schöne Geschichte gefunden mit dem Eis am Stiel. Die fand ich total... nett. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wir haben das auch hier jetzt erst rausgefunden in der Recherche, wann das erste Eis am Stiel patentiert worden ist. Das war nämlich 1923 in den USA. Und da hat ein Limonadenhersteller namens Frank Epperson hat versehentlich ein Glas Limo, in dem ein Löffel steckte, draußen stehen gelassen. Und am nächsten Tag war es gefroren. Und dann damit war das Eis am Stiel erfunden. Ja, das ist total toll. Und das wurde dann 1923 zum Patent angemeldet. Aber Eis am Stiel ist ja eher, ich würde sagen, hier ist das eher was für Kinder. Ist das eher Oldschool?
Echt? Glaube ich gar nicht. Ich wollte nämlich fragen, ob das nicht so ein bisschen der neue Trend ist und ob ihr da mitziehen werdet. Weil es gibt in Berlin, habe ich jetzt gesehen, immer mehr diese, ich weiß nicht, wie die sich dann nennen, Pop-Tralala.
Popsicles,
ja. Oder? Genau. Und das sind ja dann auch ganz oft Fruchtsorbets. Die werden dann überzogen noch mit Schokolade. Dann kannst du auch Krokant und solche Geschichten drauf machen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen der neue Trend.
Ja, also ob es der neue Trend ist, weiß ich. Also es gibt diese Paletas, ne? Dieses Wassereis am Stiel. Das stimmt schon. Da kommen immer mehr Unternehmen irgendwie. Das hören wir auch vom befreundeten Unternehmer. Die kriegen immer mehr Konkurrenz in dieser Branche oder in dieser Sparte, das stimmt schon. Aber wir werden das auf gar keinen Fall machen.
Nee, also warum nicht?
Weil wir von der Konzeption oder vom Konzept so klar bleiben wollen wie möglich. Also wir haben ja auch zum Beispiel hier keine Getränke oder irgendetwas, sondern wir möchten wirklich tatsächlich so klar bleiben wie möglich. Und nein, das ist auch eine ganz andere Produktionssparte nochmal. Also da muss man nochmal ganz anderes Equipment sich anschaffen. Und also
nee. Gibt es etwas, was dich beim Eismachen oder im Eisgeschäft total überrascht hat? Du kommst ja nicht du bist ja selber kein Patissier.
Also ich komme, dadurch, dass ich aus der Gastronomie komme, so dieses Eismachen, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich kenne das auch schon ein bisschen. Was mich so ein bisschen überrascht hat oder womit wir nicht gerechnet haben und ich auch, ist, dass es im Sommer so super intensiv ist.
Du meinst das Geschäft?
Das Geschäft, das ist schon körperlich... Das hat mich schon überrascht. Also ich habe schon vorher sehr, sehr viel gearbeitet. Das hat nochmal eine andere Qualität. Ne? Also natürlich darf man nicht vernachlässigen, dass das jetzt auch mein Laden ist und ich natürlich von Hause aus einfach mehr arbeite, das ist völlig klar. Aber die Intensität ist schon, das hat, also nicht überrascht, aber da dachte ich schon, huch, nicht schlecht.
So, also es ist das Härteste, was du bis jetzt gemacht hast?
Eindeutig.
Okay.
Eindeutig, ja.
Aber auch das Schönste?
Aber auch das Schönste, eindeutig. Mhm. Ja, ja. Man sieht ja auch die Reaktion der Leute und die Leute, die kommen ja her, um Eis zu essen. Das ist ja schon mal, also, ne, die gehen ja nicht zum Arzt, ne? Und das ist auf jeden Fall schon mal was
Positives. Außer sie haben natürlich eine Mandelentzündung. Dann seid ihr quasi auch der Arzt oder die Apotheke.
Das ist schon, die Stimmung ist eine tolle und das hat schon was, ne? Also, ja, also ich finde das toll.
Kann ich denn Eis, Gabrielle, vielleicht ist das so eine Frage an dich als Fachfrau, kann ich denn Eis zu Hause auch selber machen? Man kann ja so Eismaschinen kaufen, die sind nicht teuer. Keine Ahnung, ob es das bringt.
Oh, Lola, es ist ein bisschen schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber mit gutem Rezept, dann kann man auch machen.
Also die Eismaschinen selbst sind okay, da braucht man nicht so ein Profi-Teil. Das heißt ja zum Beispiel, man kann Brot nicht ordentlich zu Hause backen, weil man dann nicht den gleichen Ofen wie in der Bäckerei zu Hause hat.
Nein, man kann schon gut machen. Der Textur wird ein bisschen anders vielleicht, weil die Maschine zu Hause viel langsamer dreht. Aber das Geschmack kannst du einfach schaffen, ja. Eis am Stiel ist viel einfacher zu machen zu Hause.
Ja, das stimmt.
Aber warum? Also auch die hochwertige Fruchtsorbets?
Nee, weil du brauchst keine Maschine. Das ist schwierig zu erklären auf Deutsch, aber Eis, das ist schon richtig schwierig zu machen. Es gibt Kalkulationen, du musst wissen, wie viel Zucker, welche Art von Zucker, Milch, ein bisschen mehr Milchpuder. Das ist schon anders als Eis am Stiel.
Aber haben dich manchmal so Freunde gefragt, die vielleicht auch so eine gute Eismaschine zu Hause haben? Hey Gabrielle, sag mir doch mal ein gutes Rezept für ein Vanilleeis und rückst du das auch raus? Oder ist das schon so ein bisschen auch so ein Geheimnis, die Rezeptur, die ganz spezielle?
Ich würde nicht unbedingt die gleiche Rezeptur als hier nehmen. Das würde nicht gleich funktionieren. Aber ein anderes Rezept, ja, warum nicht?
Ja. Also wir haben schon gelernt, man kann Eis selber machen, aber wenn man mal so richtig dichtes amerikanisches Eis probieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall hier mal vorbeigehen im Jones Ice Cream in der Goldstraße. Da laufen Sie dann vielleicht auch Theresa Bäuerlein über den Weg, denn die wohnt ja hier gegenüber, wie sie uns verraten hat. Ja, und damit sagen wir ganz herzlich Dankeschön an Gabrielle und Jan. Wir wünschen euch viel Energie für diesen Sommer, der ja wieder so heiß werden wird. Letzte Frage vielleicht noch, habt ihr euch speziell darauf vorbereitet auf diesen Sommer? Also habt ihr so jedes Jahr einen Plan, okay, da können wir uns noch verbessern, dass das so vielleicht so ein bisschen besser noch von der Hand geht?
Ja, das gibt es mit Sicherheit. Also es gibt immer wieder Punkte, an denen man irgendwie, die man verbessern kann. Wichtig ist, das Allerwichtigste ist, dass man ein gutes Personal hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und der Rest, die Arbeitsabläufe, klar, wird da immer noch mal ein bisschen was optimiert. Aber ja, wir bereiten uns personalmäßig auf die Saison vor, auch wenn sie bisher noch relativ schleppend ist, also ne, mal gut, mal schlecht, aber ja, das sind, ja.
Da muss ich noch ganz kurz eine Frage hinterher schieben, weil ihr so von der Intensität eurer Arbeit geredet habt. Was sind denn das für Mengen, die ihr hier an die Leute vertickt? Also wie viel Eis, wenn ihr das jetzt so plant, sagt ihr, wir brauchen 10.000 Liter Sahne für den Sommer, oder?
Also der Pasteurisierer läuft jeden Tag.
Was heißt das?
Werden 3 pro Tag und das sind 60 Liter. Mal 3 pro Tag, 7 Tage die Woche. So, also das ist schon.
Jetzt. Ich bin raus.
Also das ist schon eine ganze Menge. Also
viel,
so,
sehr viel
Eis. Das ist schon eine Menge Eis, ja. Also das hängt natürlich, also wir produzieren und produzieren. Jetzt ist so ein bisschen Stau, weil einfach das Wetter nicht so wirklich hinterherkommt noch.
Muss man das frisch machen dann immer? Also wie lange hält sich dieses Eis?
Oh, das hält sich schon. Das hält sich über die Saison, ist es entspannt. Also das hält sich schon 3-4 Monate, hält sich das schon.
Okay, am Ende der letzten Saison habt ihr ja Eis verschenkt. Ich hoffe, ihr macht das jetzt dann wieder im Herbst.
In welcher Art und Weise? Auf jeden Fall werden wir da uns was überlegen. Ja, das ist ja, das ist immer ganz nett, die Saison so ausklingen zu lassen.
Sehr schön. Folgen kann man euch auch auf Facebook, da seid ihr auch vertreten, auf Instagram auch. Ja. Da gibt es viele schöne Bilder, die dann schon mal so ein bisschen appetitanregend sind. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert und hoffen, dass ihr diesen Podcast schon abonniert habt. Zum Beispiel bei Google Podcasts, bei Spotify oder Deezer. Da findet ihr natürlich auch alle vorherigen Folgen. Zum Beispiel die, in der wir in der syrischen Konditorei Damaskus waren und mit der eigentlich so eine syrische Familie ihren Traum vom eigenen Geschäft auch in ihrer neuen Heimat Berlin verwirklichen konnte. Oder auch unser Besuch bei Martin Müller, der in seinem Restaurant Tisk mal so echte Berliner Küche neu interpretiert und anbietet und dabei wahrscheinlich auch noch einer der nettesten Chefs, also Küchenchefs ganz Berlins ist. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder auch vielleicht Ideen habt für Themen, die wir uns mal genauer anschauen sollten, dann schickt uns gerne eine E-Mail an feinkost@detektor.fm und ansonsten lasst es euch wie immer unbedingt schmecken.